SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon ist Petra Weinberger. Guten Abend. Und das sind drei unserer Themen in den nächsten 15 Minuten. Vor dem nächsten Omikron-Krisengipfel will Bundeskanzler Scholz die Corona-Beschränkungen nicht lockern. Nach einem diplomatischen Eklat hofft die Ukraine auf deutsche Waffenlieferungen und Italien sucht einen neuen Staatspräsidenten. Morgen ist es wieder soweit. Ein neuer Omikron-Krisengipfel in Berlin. Der Bundeskanzler und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten treffen sich. Dabei zeichnet sich jetzt schon ab, dass sich Bund und Länder in manchen Punkten uneinig sind. Vor allem, wenn es um die beschlossene Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geht. Die Gesundheitsminister der Länder haben Sorge, eine strikte Umsetzung könnte zu Engpässen führen. Auch über weitere Beschränkungen wird diskutiert. Bundeskanzler Scholz sieht im Vorfeld des Treffens allerdings keinen Grund für eine Kurskorrektur. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
Eine Lockerung der Maßnahmen sei in der Omikron-Welle nicht angesagt. Zugleich zeigte sich Scholz zufrieden, die aktuell gültigen Regeln hätten dazu geführt, dass die Omikron-Welle Deutschland später erreicht habe als die europäischen Nachbarn. Optimistische Grundtöne werden auch in der Beschlussvorlage für die morgige Sitzung angeschlagen. Man sei zuversichtlich, mit den bestehenden Maßnahmen gut durch die Omikron-Welle zu kommen. Allerdings, die stark steigenden Inzidenzzahlen bereiten auch Sorgen. Die Testkapazitäten kommen an ihre Grenzen. Deshalb sollen PCR-Tests auf besonders gefährdete Gruppen sowie auf Beschäftigte im Gesundheitsbereich konzentriert werden. Wer zum Beispiel einen positiven Schnelltest hat, muss, so steht es in der Vorlage, nicht zwingend einen PCR-Test machen. Die Nachtestung könne auch mit Hilfe eines zweiten überwachten Schnelltests erfolgen. Die große Zahl von Infizierten wird aber auch von den Gesundheitsministern der Länder mit Sorge gesehen. Sie fürchten, dass sich die Situation durch die bereits beschlossene Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen verschärfen könnte. Die Frage, wie eventuelle Sanktionen aussehen könnten und vor allem ab wann diese gelten würden, müsse vom Bund beantwortet werden. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek, CSU.
Die Gesundheitsämter sind sowieso schon am Limit und wir erwarten da klare Leitplanken zum Vollzug. Wie soll das abgegrenzt werden, zu welchem Zeitpunkt, zum Beispiel auch in der Frage Versorgungssicherheit versus Impfpflicht.
Das sei aber kein Appell, die einrichtungsbezogene Impfpflicht zu verschieben, betont Holleczek. Vielmehr müsse der Bundestag jetzt schnell über die allgemeine Impfpflicht entscheiden.
Ich halte es auf jeden Fall für klug, eine gewisse zeitliche Harmonisierung zwischen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und einer allgemeinen Impfpflicht herbeizuführen.
Derweil nehmen die Pläne der Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht Konturen an. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte gegenüber der Deutschen Presseagentur, eine solche Impfpflicht könnte im Sommer in Kraft treten, für 1 bis 2 Jahre gelten. Sie dürfte 3 Impfungen umfassen und es sollte Bußgelder geben für diejenigen, die sich trotzdem nicht impfen lassen. Weitergehende Sanktionen wie eine Erzwingungshaft solle es nicht geben, so der grünen Politiker Janosch Dahmen. Dahmen und Wiese hatten am Freitag zusammen mit weiteren Abgeordneten von SPD, Grünen und FDP einen Gruppenantrag für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren angekündigt und für überparteiliche Unterstützung geworben. Zunächst aber soll am kommenden Mittwoch in einer sogenannten Orientierungsdebatte im Bundestag offen über das Thema diskutiert werden.
Soweit Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger zur Lage vor der Ministerpräsidentenkonferenz. Diplomatie ist nicht jedermanns Sache. Das wurde gerade mal wieder deutlich. Und bewiesen hat es der deutsche Marinechef Kai Achim Schönbach. Der hatte sich in Indien bei einer Veranstaltung um Kopf und Kragen geredet. Denn während die Bundesregierung wegen des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine einen Krieg mitten in Europa fürchtet, widersprach er dieser Einschätzung dort einfach mal schnell öffentlich. Das hat nicht nur in Deutschland viele aufgeschreckt, der Fall hat inzwischen auch international Schlagzeilen gemacht. Aus Berlin Einzelheiten von Kai Küstner.
Es dürfte die Bundesregierung einige Mühe kosten, die diplomatischen Scherben wieder aufzukehren, die Vizeadmiral Kai-Achim Schönbach mit seinen Äußerungen verursacht hat.
Also diese Aussagen haben die Ukrainer tief ins Herz getroffen,
erklärte der ukrainische Botschafter in Deutschland. Andriy Melnyk begrüßte zwar den schnellen Rücktritt des Vizeadmirals, sprach aber auch von einem Vertrauensverlust, den es nun wieder gut zu machen gelte. Wie er sich diese Wiedergutmachung konkret vorstellt, daraus macht Melnyk kein Geheimnis. Er wünsche sich,
dass man die Ukraine mit dem unterstützt, was man im Moment am meisten benötigt. Und da sind eben Defensivwaffen, um einen Krieg noch vorzubeugen.
Jegliche Form von Waffenlieferungen an die Ukraine hat die Bundesregierung bislang eindeutig abgelehnt. Dass der Druck nun wächst, hat sie auch dem Auftritt jenes Mannes bei einem Think Tank in Neu-Delhi zu verdanken, der bis Samstagabend noch Chef der deutschen Marine war. Hat Russland wirklich Interesse an einem kleinen Stück ukrainischen Bodens, fragte der uniformierte Vizeadmiral während seines Vortrags im fernen Indien und gab sich selbst die Antwort. Nein, das ist Nonsens. Während USA, NATO und Bundesregierung eindringlich vor einem drohenden Krieg in Europa warnen, spekulierte Schönbach also in die entgegengesetzte Richtung. Putin habe, mutmaßte er weiter, kein Interesse an einem Angriff, sondern wolle nur eins wirklich, Respekt. Es sei einfach, Putin diesen Respekt zu erweisen, den er einfordert und wahrscheinlich auch verdient, so der Marinechef wörtlich, der sich Russland als Partner an der deutschen Seite gegen China wünscht. Schon weil er als radikaler römisch-katholischer Christ ein christliches Land als Partner bevorzuge, so Schönbach. Die Folge, erst bat ihn der ranghöchste Soldat, der Generalinspekteur, zum Gespräch, wie dem AD-Hauptstadtstudio bestätigt wurde. Kurze Zeit später war klar, Kai-Achim Schönbach räumt seinen Posten.
Der Rücktritt ist folgerichtig. Er hat die Souveränität der Ukraine in Zweifel gezogen. Er hat das europäische Sicherheitsgerüst in Zweifel gezogen.
Befand die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag ist. Doch damit ist der Vorgang noch lange nicht erledigt. Vor allem nicht für die Ukraine. Hatte doch Schönbach nicht nur die Linie der deutschen Politik unterminiert, die so mühsam um Geschlossenheit im Umgang mit Moskau ringt, sondern auch noch Sätze wie diese gesagt. Die Krim-Halbinsel ist weg, sie wird nie zurückkommen. Äußerungen, die in Kiew für so viel Ärger sorgten, dass das ukrainische Außenministerium die deutsche Botschafterin einbestellte. Nun also flammt die Debatte um Waffenlieferungen, die man in Berlin so gerne als abgeräumt betrachtet hätte, wieder auf.
Also ich verstehe die Frustration, es ist kein neues Thema. Ich persönlich bin der Meinung, dass man sie mit militärischem Gerät hätte unterstützen können.
Befand auch die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio. Wie genau die Bundesregierung nun gedenkt, die außenpolitischen Schockwellen wieder einzudämmen, die der Vizeadmiral Schönbach ausgelöst hat, wird man gerade in Kiew ganz genau beobachten.
Der Bericht von Kai Küstner zum Rücktritt des deutschen Marinechefs Schönbach. Mehr als 1000 Wahlfrauen und Männer kommen morgen in Rom zusammen, um über die Nachfolge von Staatspräsident Mattarella zu entscheiden. Leicht wird das nicht. Experten rechnen damit, dass die Wahl mehrere Tage gehen könnte. Erst ab Donnerstag im vierten Wahlgang wäre eine einfache Mehrheit ausreichend. Auch nicht auszuschließen ist, dass es wie vor 7 Jahren schon mal eine Überraschungslösung in letzter Minute geben könnte. Derzeit ist allerdings Ministerpräsident Draghi aussichtsreichster Kandidat, vor allem nachdem Ex-Regierungschef Berlusconi gestern Abend seine Kandidatur zurückgezogen hat. Darauf haben vor allem Mitte-Rechtspolitiker in Italien mit Respekt reagiert. Andere sind schlicht und angreifend nur erleichtert. Aus Rom berichtet Jörg Seiselberg.
Walter Verini, Vorstandsmitglied des sozialdemokratischen PD, atmet durch. Es war Zeit, dass das Feld freigeräumt wird von dieser Kandidatur, die gespalten hat und nur von einer Seite unterstützt wurde und daher nicht präsentabel war. Jetzt ist der Moment, um zusammenzuarbeiten für einen Kandidaten von allerhöchstem Ansehen, moralischer und institutioneller Wertschätzung, auch auf internationaler Ebene. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die ebenfalls klar Nein zu Berlusconi gesagt hat, gibt sich gleichfalls zufrieden. Das Beharren des Multimilliardärs auf einer Kandidatur habe bislang einen Dialog unmöglich gemacht, betont der Parteivorsitzende und ehemalige Regierungschef Giuseppe Conte. Für uns ist das ein wichtiger Schritt. Jetzt gibt es die konkrete Perspektive, dass wir Gesprächskontakte auch mit den Mitte-Rechtsparteien aufnehmen können, um gemeinsam an einem Tisch die letztendliche Entscheidung zu treffen. Bislang aber ist, weniger als 24 Stunden vor Wahlbeginn, ein solcher parteiübergreifender Vorschlag nicht in Sicht, ungeachtet des Rückzugs Berlusconis. Der ehemalige Ministerpräsident hat gestern zwar seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärt, in einer schriftlichen Mitteilung aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass er ein entscheidendes Wort mitreden will in der nun laufenden Diskussion über die Kandidatinnen und Kandidaten, die eine breite Mehrheit in der Wahlversammlung bekommen könnten. In seiner Verzichtserklärung hat Berlusconi unter anderem Nein gesagt zu einem Wechsel des aktuellen Regierungschefs Draghi ins Amt des Staatspräsidenten. Draghi solle seine Arbeit als Ministerpräsident fortsetzen. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank gilt nach wie vor als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für das höchste Staatsamt, weil er sowohl Stimmen von links als auch von rechts bekommen könnte. Berlusconis Unterstützer versuchen derweil, den Rückzug des vierfachen ehemaligen Ministerpräsidenten als ein Signal der Stärke zu verkaufen. Sein langjähriger Vertrauter, der ehemalige Verkehrsminister Lupi, sagt über den Chef der Partei Forza Italia: Wieder einmal hat Präsident Berlusconi gezeigt, dass er die Statur eines großen Politikers besitzt, dass er als Gründer des Mitte-Rechts-Bündnisses auch große Verantwortung zeigt. Die Mehrheit für eine Wahl sei in Reichweite gewesen, behauptet Lupi. Berlusconis Verzicht solle den Weg öffnen für einen einvernehmlichen Vorschlag über Fraktionsgrenzen hinweg. Aus den Reihen der Mitte-Links-Parteien dagegen heißt es, Berlusconi habe sich zurückgezogen, weil er eingesehen habe, dass seine Mehrheit für sich eben nicht zusammenbekommt. Möglicherweise spielt beim Rückzug noch anderes eine Rolle. Unter anderem die beiden größten Zeitungen des Landes, Corriere della Sera und La Repubblica, berichten, auch gesundheitliche Ursachen seien ein Grund für Berlusconis Entscheidung. Aktuell befinde sich der Mitte-Rechts-Politiker zu medizinischen Kontrollen in einem Mailänder Krankenhaus. Die aktuellen gesundheitlichen Probleme seien auch der Grund, warum der ehemalige Ministerpräsident die ursprünglich geplante Reise nach Rom nicht angetreten hat und warum er seinen Verzicht per Videoschalte von einer Vertrauten verlesen ließ. Aus Berlusconis Umfeld heißt es, der Grund für den aktuellen Krankenhausaufenthalt des 85-Jährigen seien Routinekontrollen.
Jörg Seiselberg über die Ausgangslage vor der Wahl eines neuen Staatsoberhauptes in Italien. In Afghanistan droht eine humanitäre Katastrophe und genau darüber wollen westliche Diplomaten mit Vertretern der islamistischen Taliban reden. In Norwegen soll das geschehen, eine Delegation ist schon in Oslo angekommen. Morgen soll es dann Gespräche mit Politikern aus den USA und aus mehreren europäischen Ländern geben. Auch Vertreter aus Deutschland sind dabei. Es sind die ersten offiziellen Gespräche mit der international nicht anerkannten Taliban-Regierung auf europäischem Boden. Sophie Donges berichtet.
Nach Einschätzung von Afghanistan-Experte Christian Berghab-Wieken vom Osloer Friedensforschungsinstitut PRIO hat die dreitägige Reise eine enorme Bedeutung für die Taliban. Zum einen ist es eine Form von Anerkennung, dass sie nach Oslo reisen dürfen. Das ist das erste Mal, dass man sich offiziell mit ihnen außerhalb ihrer Region trifft. Sie hoffen auf eine Diskussion über die Sanktionen, über eingefrorene Konten zum Beispiel, damit die staatlichen Angestellten wieder bezahlt werden können. Vor allem geht es ihnen aber um eine Anerkennung. Das wird jedoch nicht über Nacht passieren. Es ist kein Zufall, dass dieses Treffen in Norwegen stattfindet. Seit Ende der 90er Jahre bereits besteht ein Kontakt zwischen dem skandinavischen Land und der Taliban. In mehreren teilweise geheimen, teilweise öffentlichen Verhandlungen hat Norwegen zwischen der radikal-islamischen Gruppierung, westlichen Staaten und dem bisherigen Regierungen Afghanistans vermittelt. Ob die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt persönlich die Delegation treffen wird, ist noch offen. Vorab sagte sie im norwegischen Rundfunk: Der Besuch bedeutet in keiner Weise eine Anerkennung des stattgefundenen Putsches, aber sie sind jetzt nun mal an der Macht. Wir werden starke Forderungen an die Taliban stellen, aber wir wissen nicht, ob sie diese danach umsetzen. Besonders wegen der jetzigen humanitären Situation sei ein Dialog mit den Taliban wichtig.
Im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz haben die Wahllokale jetzt geschlossen. Erste Ergebnisse der vorgezogenen Wahl werden noch ein bisschen auf sich warten lassen. Die Wahl war nötig geworden, weil Amtsinhaber Jürgen Pföhler in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet wurde. Vier Kandidaten haben sich um die Nachfolge beworben. Einzelheiten dazu von Sabrina Droste.
Horst Gies ist der erste Beigeordnete im Kreis und wurde von der CDU nominiert. Er vertritt seit August den erkrankten und in den Ruhestand versetzten Landrat Jürgen Pföhler. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Kreistag Ahrweiler, Christoph Schmidt, kandidiert ebenfalls um das Amt. Er tritt jedoch überparteilich an. Axel Ritter, ein Architekt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, geht parteilos ins Rennen. Genauso wie Cornelia Weigand, die Verbandsbürgermeisterin von Altenahr. Alle vier werben damit, sich für den Wiederaufbau und den Hochwasserschutz einsetzen zu wollen. Das Kreiswahlbüro gibt an, dass 3-mal mehr Briefwahlunterlagen als noch zur Wahl 2015 angefordert wurden. Damals wurde der CDU-Landrat Jürgen Pföhler erneut gewählt. Pföhler ist im Oktober in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden. Gegen ihn wird aktuell im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe ermittelt. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen. Aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sabrina Droste.